Herzlich willkommen zum 1000 Fragen Podcast. Mein Name ist Leo und mit mir an meiner Seite ist wie immer
Kobinian. Hi, schön euch zu hören. Wir seid hier in einem Podcast, in dem wir Fragen beantworten, Fragen aus dem Internet, und wir wollen heute auch gar nicht so lange fackeln, glaube ich, oder? Wir haben jede Menge gute Fragen vorbereitet.
Ich hatte eine Hausaufgabe und zwar, was ist das Gegenteil von Minimalismus? Ich habe es nicht herausgefunden, es gibt es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich gemeint habe, in der Kunst gibt es den Minimalismus, und da war das war die Gegenbewegung zum abstrakten Expressionismus. Vielleicht habe ich das gemeint, wahrscheinlich nicht. Nur, dass wir das der Vollständigkeit halber abgehakt haben. Ja.
Dass man uns auch nichts vorwerfen kann, weil unsere Zuhörer werfen uns gerne Sachen vor.
Ja, schon. Wir sind der 1000 Fragen Podcast, wir wollen 1000 Fragen beantworten. Wir sind bei
bestimmt schon 200-300 oder so haben wir schon.
Ja, genau.
Muss ich mal schätzen.
Irgendwann werden wir da eine Zahl nachreichen können. Wir machen das jetzt nach Jahren. Ursprünglich hatten wir gesagt, wir machen 250 Fragen pro Jahr. Wir sind jetzt seit 4 Wochen im zweiten Jahr.
In Jahr 2, ja.
Ja, dementsprechend müssten wir zwischen 250 und 300 Fragen beantwortet haben.
Welche KW sind wir gerade? Welche KW?
Lass mich überlegen, 18.
KW oder? 18.
Ernsthaft?
Ja. Nee, weiß ich nicht. Was?
Keine Ahnung, das wäre super krass. Warte mal. KW. Welche Kalenderwoche ist heute? 17. Morgen ist 18. Nein, wir sind ja erst 19 ist dann ja, weil wir müssen ja, wir zeichnen wieder 2 Folgen am Stück auf. Dementsprechend, das kommt ja erst Anfang Mai, diese Folge hier.
Zum 1. Mai vielleicht sogar.
Ja.
Letzte Woche, oder nicht letzte Woche, vor einigen Wochen war jetzt schon Ostern, wir hatten über Jesus gesprochen. Mhm. Und ich habe hier auch noch eine Frage, die covert noch einen Aspekt, den wir noch überhaupt nicht besprochen hatten zu dem Thema. Und zwar,
okay, ich bin
gespannt. Das ist mir nämlich danach auch eingefallen. Beim letzten Mal ging es ja darum, ob man an Jesus glaubt und warum nicht, gegebenenfalls. Mhm. Jetzt diesmal die Frage lautet, war Jesus ein Fisch, der sich in einen Menschen umwandelte? Steht das irgendwo in den Evangelien? Und da gibt es bis jetzt nur eine Antwort, die heißt, nein, auf keinen Fall. Und ich sage, no way, Jose. Ich glaube nämlich schon, dass das möglicherweise so sein könnte, dass Jesus so eine Art Fisch war. Weil ich habe einfach mal angegeben, Fischchristentum. Du kennst ja bestimmt diese Aufkleber.
Autos, ja.
Klar, kennt jeder. Da habe ich mich natürlich gefragt, was hat es damit auf sich? Und offenbar war der Fisch schon bei den frühen Christen, als es noch so eine heimliche Sekte war, wie heute, keine Ahnung, Scientology oder so, ist ja keine heimliche Sekte mehr, aber war so ein Erkennungszeichen. Und zwar hat jemand dann erstens mal gibt es wohl so ein griechisches Wort das für Fisch, das wurde dafür genutzt, und irgendwie die Buchstaben oder die Zeichen dafür, die sehen so ein bisschen so aus wie dieses Fischsymbol. Und deswegen hat dann quasi einer immer diesen Halbkreis in so zum Beispiel Sand gezeichnet, und ein anderer hat das so vervollständigt, dann mit seinen Zehen vielleicht oder seinem Finger. Und dann waren die so reingezeichnet, und jeder so wie so ein Code-Ding. Also wie wenn ich sagen würde zu dir so, der frühe Vogel fängt den Wurm, und dann sagst du sowas Ausgemachtes wie, die Hütte brennt, Roland. Also so, weißt du, schon so wie in so Agentenfilmen, so nicht zusammenhängende Sätze. Und so hat man sich halt früher schon erkannt, dass man so zusammen Christen ist, und konnte sicher gehen, dass wenn man sich als Christ outet, dass man dann nicht verfolgt wird von anderen Leuten, wie zum Beispiel den Römern oder so. Und jetzt steht hier quasi hier noch einiges zum Thema Fisch. Das bezieht sich auch so ein bisschen wohl dann darauf, dass Jesus auch wohl gesagt, auf diese Geschichte mit der Speisung der 5000 mit 2 Fischen. Und da hat Jesus wohl gesagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und meint damit den Fisch auch. Also, und er sagt, dass das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt.
Okay, das ist das Wirrste, was ich jemals gehört habe.
Wieso denn? Aber das ist ja quasi nur ein Wikipedia-Eintrag, den ich hier paraphrasiere.
Ja, aber das steht in meinem Wikipedia-Eintrag überhaupt nicht drin.
Welchen Wikipedia? Also, du hast ein anderes Wikipedia vielleicht.
Fisch in Klammern Christentum.
Ja, doch, das steht da auch drin. Das musst du nur mal richtig lesen.
Nee, da habe ich überhaupt keine Zeit. Ich finde eigentlich dass das griechische Wort Ichthys und dass da die Anfangsbuchstaben von Jesus, der gesalbte Gottessohn und Retter, dass da jeweils die Anfangsbuchstaben drin sind, finde ich am logischsten. Das sagt doch alles. Also das griechische Wort Fisch beginnt mit einem I, X, O, Y und E, sage ich mal. Und deshalb ist da irgendwie auf Griechisch quasi folgende Worte drin, also die Anfangsbuchstaben von Jesus, der Gesalbte, Gottes Sohn und Retter bzw. Erlöser. Das macht für mich am meisten Sinn, deshalb Fisch. So.
Ja, aber das haben wir schon. Aber wenn du mal weiterliest, steht hier zum Beispiel noch, der Fisch kann tiefenpsychologisch als Symbol für die unter Wasser verborgene Wahrheit gedeutet werden, die es zu fangen gilt.
Okay. Das geht mir jetzt alles gerade ein bisschen zu weit.
Aber dieser Fisch, also vielleicht ist Jesus doch ein Fisch. Darauf wollte ich bloß hinaus. Okay. Also so abwegig ist es nicht.
Okay. War das der Nachtrag dazu?
Das war so eine Art Nachtrag,
Frage? Ja. Okay. Oder war das jetzt schon die erste Frage, die wir jetzt beantwortet haben?
Beides.
Jesus war tatsächlich
beides ein Fisch. Bisschen.
Beides. Jesus war Aquaman auf jeden Fall. Rauchst du gerade?
Nee, ich trinke einen Kaffee.
Was hast du da in der anderen Hand? In deiner anderen Hand?
Das ist ein Stift,
den ich so... Ah, okay, aber du hältst ihn. Du hältst ich den Stift
wie eine Zigarette. So als Zigarettenäquivalent, ja.
Boah, mir fällt es so schwer, gerade nicht mehr im Rauchen anzufangen. Es ist schrecklich. Da hat sich immer noch nichts dran geändert. Wollen wir starten?
Jetzt. Ja, wir haben doch schon gestartet. Das war doch schon die erste Frage.
Aber die Frage hat keiner gemocht.
Okay, na gut.
Ich habe echt mein ganzes Bibelwissen, habe ich vor 2 Wochen an Ostern voll rausgeballert oder vor 3 Wochen. Ich weiß nichts mehr. Ich weiß nicht mehr, als was ich da gesagt habe. Ich weiß auch, dass dass da ein Kreuz im Spiel ist und 10 Gebote. Jesus und Moses waren ja Brüder.
Der eine Fisch, der andere.
Ja, und der eine war ein Fisch. Komm, lass mal über Essen reden. Das haben wir noch nie gemacht.
Echt? Ja, okay.
Shoot. Noch nie so wirklich. Was sind eure absoluten Lieblingsgerichte? So, jetzt hau mal raus. Sag mal dein Lieblingsgericht. Puh, entertainen. Ich sing derweil ein bisschen, während Korben nachdenkt.
Also ich habe jetzt drüber nachgedacht und ich glaube, nichts, was ich da sagen könnte, wäre jetzt irgendwie eine sonderliche, wo man sich denkt, so, wow, das ist wirklich ja völlig abgefahren. Sondern bei mir ist es halt wie so...
Das ist auch nicht sein.
Meine Lieblingsgerichte sind die von einem kleinen Kind. Ich esse gerne Pizza und Spaghetti. Pizza und Spaghetti
mag ich. Ja, finde ich nice, Du hättest jetzt aber auch sagen können... Weiß ich nicht. Lungenbrötchen.
Hätte ich auch sagen können, aber ich dachte mir, was soll das jetzt, mir jetzt irgendwas auszudenken, was irgendwie noch so pseudowitzig ist. Aber was hast du denn? Was wär's denn bei dir?
Oh, Nudeln mit Fleisch und so einem, also quasi im Geschnetzelten finde ich irgendwie geil. Das ist so ein Kindergericht. Das habe ich als Kind gern gegessen, das esse ich heute auch noch gern. Das gibt's aber nur zu Hause.
Achso.
Das gibt's sonst nirgendwo.
Nirgendwo.
Ja, das gibt's nirgendwo auf der Welt. Das gibt's nur zu Hause.
Ah.
Mit Fleisch und so einer geilen Soße. Ich weiß, ich habe überhaupt keine Ahnung davon, aber das ist so ein Kindergericht. Ansonsten tatsächlich, aktuell habe ich viele Lieblingsgerichte.
Ja.
Ich hatte vor ein paar Wochen lang jetzt, vor allem letztes Jahr, Ende letztes Jahres, war es definitiv Curry. Also,
da bin ich auch
so
mit an Bord.
Thai Curry war ich komplett geflasht, weil ich das so lange aus meinem Leben ausgeklammert hatte, dass es diesen Zweig der Ernährung gibt. Und so spät draufgekommen bin, dass es mich wirklich komplett geflasht hat. Jetzt aktuell bin ich auch den Poke Bowls verfallen. Finde ich auch geil. Also zu teuer, aber sehr lecker. Wobei ja viele sagen, ja, das hat überhaupt nichts mehr mit Kochen oder Essen zu tun, weil da einfach nur rohe Sachen in den Topf geworfen werden.
So aber es ist ja ganz smart, das muss man ehrlich sagen. Die haben sich überlegt, okay, welchen teuren Arbeitsschritt können wir weglassen? Ha, die Zubereitung. Das heißt, wir nehmen nur noch die Sachen, die schon da sind und werfen sie zusammen.
Ja, es ist im Endeffekt nichts anderes als ein fancy Salat. So.
Aber es ist ein Salat mit vielen Zutaten, ja.
Aber es schmeckt, ich habe da so meinen Typen, der mir da eine gute Pokeball für viel zu viel Geld macht, aber hin und wieder muss die schon mal sein. Also das ist auf jeden Fall ein Lieblingsgericht aktuell. Und lass mich mal überlegen.
Also bei mir ist es definitiv noch eine gute Falafel. Ich lieb eine gute Falafel. Das mag ich richtig gerne.
Lasagne.
Lasagne ist auch sehr gut. Aber ich würde sagen, mal ein bisschen zusammenzufassen. Also bei meine Lieblingsgerichte liegen alle im Bereich des, entweder der italienischen Küche oder so das Asia-Schnellimbiss-Bereichs.
Ja, deutsche Küche, ist da was dabei?
Nee, gar nicht. Aber das liegt daran, dass ich kein Fleisch esse. Und da ist es dann schon sehr ausgedünnt. Es gibt original ein Gericht, das auf jeder deutschen Speisekarte, das sind Käsespätzle. Die stehen, mag ich auch sehr gerne, steht auf jeder deutschen Speisekarte. Aber ansonsten provided da die deutsche Küche nicht so richtig viel.
Mm, das stimmt. Ich habe noch nie Spätzle gegessen, glaube ich.
Oh, okay.
Ja. Hat mich noch nie interessiert, leider. Keine Ahnung, weil wenn ich dann so einen Wiener Schnitzel halt sehe, dann nehme ich das halt meistens. Ist dann doch leckerer. Aber kochst du gerne?
Nee.
Hatten wir schon mal, ne? Nee. Kochen ist uncool. Kochen ist nicht geil, aber Essen, ich weiß nicht, aktuell ist Essen halt lebenswichtig. Es ist das Einzige, was
eigentlich... Aktuell ist es lebenswichtig.
Ja, ich hatte ja mal lange Zeit die These vertreten, dass ich Essen eigentlich abschaffen will, aus meinem Leben rausbringen will, weil ich es nervig finde. Und wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten, dieser ganze Prozess, einkaufen, zubereiten und so weiter, alles nervig. Aber aktuell ist es schon das Einzige, was das Leben lebenswert macht. So ein geiles Essen halt. Wobei, da finde ich auch immer noch eben das Kosten-Nutzen-Prinzip bevorzuge ich immer noch. Also es gibt geile Fertiglasagnen. Es gibt, die kosten ein bisschen was, aber die sind geil. Und eine Lasagne selber machen ist relativ schwer.
Ich finde auch Eis. Das stimmt. Also vor allem das Ding, was ja noch dazu kommt, ist, wenn du das nicht, also ich sag mal, kochen macht Sinn ab einer Größe von 2 Personen. Aufwendige Gerichte zu kochen macht keinen Sinn ab einer mindestens Größe von, 6 Leuten. Also vorher macht das doch keinen Sinn, wirklich jetzt, dass ich jetzt mich da hinstelle und eine Lasagne mache. Wie lange, und auch Leute, die sagen, sie stehen den ganzen Morgen in der Küche. Das kann doch auch nicht sein, dass ein Gericht dann besonders gut ist, wenn man den ganzen Tag daran gekocht hat. Also jetzt mal ganz im Ernst, wenn ich eine Tiefkühlpizza einen ganzen Tag in den Ofen tue, dann ist die verbrannt, dann ist die schwarz, dann ist die nicht mehr gut.
Ja, warte mal, du kannst sie aber auch irgendwie so 300 Minuten bei 50 Grad einfach im Ofen lassen.
Das müsste man echt mal ausprobieren, ob das so ein mathematisches Experiment, ob das dann funktioniert.
Wie niedrig kann der Ofen an sein, aber wie lang muss er dafür laufen, damit die Pizza doch was wird?
Damit sie dann aber schon auch lecker wird, ja.
Ja, genau, ich habe den ganzen Tag Pizza gemacht.
Aber dass man sich damit so brüstet, habe ich für irgendwas gemacht. In keinem anderen Bereich außer im Kochen brüstet man sich so sehr damit, dass man für irgendwas lange gebraucht hat. Wenn du zu deinem Chef gehst und sagst, ich habe Aufgabe A gemacht, ich habe 5 Wochen dafür gebraucht, dann sagt er, du bist gefeuert, weil du viel zu lange dafür gebraucht hast, du hast mein Geld verschwendet. Aber beim Kochen ist es ein Qualitätskriterium.
Ja, das stimmt. Finde ich auch eigentlich blödsinnig. Aber welches deiner Lieblingsgerichte kannst du selber kochen?
Also Pizza kann ich selber machen, zumindest was ein Teig, wenn ich den Teig kaufen kann.
Ja, okay, nice.
Ansonsten, bei Nudeln geht man jetzt auch nicht davon aus, dass man die Nudeln selber machen kann. Also die kann ich alle selber machen, das ist kein Problem. Ja. Ich kann Curry machen, da bin ich da echt mittlerweile ganz gut drin.
Okay, nicht schlecht.
Und das ist auch nicht so schwierig. Käsespätzle habe ich neulich auch einen Beweis gestellt, kann ich auch.
Okay.
Und ich könnte einen Auflauf machen. Und ich könnte sogar auch, wenn ich die Falafel nicht selber machen muss, kann ich sogar auch Falafel machen.
Du kannst definitiv mehr machen als ich.
Also wir hatten, glaube ich, schon mehrfach darüber gesprochen, wo ich mir sicher bin, dass du die Kunst des Tortellini-Machens beherrschst.
Ja, das definitiv, ja. Wobei, das, da habe ich aber auch das Game abgesteppt, was das angeht.
Okay.
Ja, ich habe jetzt, es gibt, ach, nee, aber also ich kann jetzt nicht darüber reden, ohne massiv Werbung zu machen, deshalb lasse ich es. Aber ich habe einen neuen Anbieter gefunden, den in einer der großen 2 Billig-Supermärkte eine neue Edelabteilung hat. Und da würde ich euch auf jeden Fall mal raten, da könnt ihr echte Schätze
haben. Mich wundert, dass du überhaupt in den Supermarkt gehst. Weil ich bin davon ausgegangen, dass dein kompletter Einkauf in solchen Läden wie Tankstellen stattfindet, so Rewe to go und so.
Viel, Viel, ja, viel, viel. Aber aktuell mit Homeoffice und so und dem schönen Wetter geht man dann doch mal so in der Mittagspause schnell mal irgendwo hin als, das ist ja aktuell alles nicht so schlimm. Aktuell verbraucht das ja alles nicht so viel Zeit und es ist mal eine willkommene Abwechslung. Hingegen, wenn man eben 9 Stunden auf der Arbeit ist, dann heimkommt und dann nochmal irgendwo hin muss, das ist tatsächlich nervig. Da habe ich es dann lieber kurz und schmerzlos bei der Tankstelle.
Versteh ich.
Apropos, aktuell der Sprit ist ja so günstig wie noch nie. Ganz toll, ganz toll. Ich habe heute für 20 Euro getankt und es waren fast 20 Liter. Perfekt.
Ja.
Das ist fast 1:1.
Ja, ich habe ein bisschen einen Fehler gemacht. Ich habe, glaube ich, erst kürzlich getankt, als der Spritpreis noch nicht so niedrig war. Habe ich voll getankt und ich fahre momentan auch nicht so viel Auto, weil wohin?
Ja.
Und jetzt habe ich den Scheiß, jetzt habe ich den Salat. So ist es nun mal.
Naja, gut.
Was war nochmal die Frage?
Ich glaube, ehrlich gesagt, was ist das Lieblingsgericht? Aber es gibt echt so viel und ich habe echt das Gefühl, ich habe mich da echt gewandelt. Ich war früher so ein Typ, ich habe maximal 3 verschiedene Arten von Essen gegessen. Und mittlerweile esse ich echt alles und da bin ich richtig stolz auf mich.
Außer Spätzle.
Außer Spätzle. Das ist noch. Aber das ist halt jetzt das Problem zum Beispiel. Ich habe es früher nie gegessen und jetzt finde ich es halt irgendwie auch ein bisschen zu langweilig, als dass ich es wertschätzen könnte, wenn ich im Restaurant bin, wo es quasi auf der Karte steht, wo ich dann halt auch habe einen Schweinebraten, einen Schnitzel oder sonst irgendwas. Weiß ich nicht. Und dann entscheide ich mich meistens dann doch dafür. Weil wenn man schon Fleisch isst, dann in einem Restaurant, ist mir aufgefallen. Naja.
Ja. Lecker. Und was ich mir überlegt habe, wenn man schon Fleisch isst, und das wäre die einzige Variante, glaube ich, für mich tatsächlich dahin wieder zurückzukehren, wäre Wild. Also Sachen, die im Wald erschossen wurden. Das finde ich irgendwo okay. Das finde ich fair. Ich finde, da gab es einen fairen Kampf. Das Wildschwein hat die Chance, den Jäger kaputt zu machen.
Naja, der Jäger war wahrscheinlich auf seinem Hochsitz irgendwie mit Nachtsichtgerät und einem fucking Maschinengewehr. hat einfach wie blöd in den Wald reingeballert, hat davor Vorsicht gerufen oder so und dann einfach abgezogen.
Naja, aber man muss
fairerweise. Sind noch 3 Jogger.
Das Wildschwein hatte sein ganzes Leben Zeit, sich auf so eine Situation vorzubereiten. Es hätte Maßnahmen treffen können, um sich zu verteidigen. Es hätte sich eine schusssichere Weste anziehen können. Es hat gewusst, dass es Jäger gibt in dem Wald.
Ja.
Aber dann so spielt das Leben. Also das wäre die einzige Möglichkeit für mich zurückzukehren. Ich finde, also wenn du, das sind wenigstens Tiere, die wurden in Freiheit geboren, sind in Freiheit gestorben. Ja, Freedom,
sag ich. Sehr liberaler Gedanke. Sehr liberaler Gedanke, finde ich ganz toll. Wollen wir zu einer deiner Fragen kommen?
Ja, sehr gerne. Ich habe erst eine kurze. Und dann würde ich gerne noch eine etwas längere vielleicht anschließen.
Okay.
Erst die kurze, und zwar, da geht es einfach nur um Vorschläge. Da fragt nämlich jemand, wie soll ich mich in Fortnite umbenennen? Also kurz zur Erklärung, wer das nicht weiß, Fortnite ist das
Online-Shooter-Spiel,
das alle Jugendlichen spielen, die freitags Schule schwänzen, aber nicht für das Klima streiken. Und da habe ich mir überlegt, also der Mann sagt, er heißt Real Life Julian, also er heißt im Real Life heißt er Julian. Und er möchte einen cooleren Namen haben als den bisherigen. Mein derzeitiger Name ist Jules Brookie, aber ich möchte gar nicht so heißen. Bitte Vorschläge schreiben.
Also so Gamernamen sind ja immer peinlich, eigentlich. Wobei ich muss tatsächlich sagen, nur Brookie finde ich gar nicht so peinlich. Finde ich eigentlich okay. Ist neutral, ist relativ unspektakulär auch. Hingegen Jules mit 3Z oder so, relativ peinlich.
Okay, dann muss ich ehrlich sagen, dann habe ich das falsch verstanden. Du hast vermutlich den besseren Ansatz, weil du suchst Namen, die tatsächlich nicht peinlich sind. Ich habe versucht, Namen zu finden, mit denen der so reinpasst. So in diese Community. Weil die haben ja auch immer so ganz viele so Groß- und Kleinschreibe und so ganz viele Zahlen, so ein Zahlengebirge Und dann dachte ich schon, dass irgendwie so, ich dachte zum Beispiel, ich traue mich es gar nicht zu sagen. Ich hatte zum Beispiel Jules Rules.
Genau so einer ist doch auch geil.
Oder Julian Kulian. Dann hatte ich noch Run einfach the Jewels. Es gibt ja diese Hip-Hop-Gruppe, Run the Jewels.
Ja. Warum nicht einfach nur Kulian?
Achso,
vielleicht, das ging ja vielleicht auch. Vielleicht sogar mit einem QL, Ian.
Aber dann sieht es schon so aus wie so ein klassischer
Gamer-Name,
oder?
Ja, cool, ja. Jan. Ist doch eigentlich cool.
Ja. Das, also, cool, es war so schön, ich habe mal eine Zeit lang, habe ich auf der Xbox Players Unknown Battleground gespielt. Mhm. Und ich hatte aber immer kein Headset, das heißt, ich konnte nicht mit den Leuten sprechen. Habe aber dann quasi, habe aber gehört, was die gesagt haben. Und man wird ja dann auch so zusammengewürfelt mit irgendwie Engländern und allen möglichen Leuten. Und ich hatte mein Gamer-Tag war ist halt so zufällig generiert. Darum hatte ich überhaupt, und es hieß irgendwie Motte Futz. Und das war so geil, weil diese Amis, die haben halt immer irgendwie auch versucht, mich dann irgendwie so angesprochen. Motti Fuss. Und also dachten halt, das wäre so ein echter Begriff. So.
Ist aber eigentlich ein überraschend cooler Name dafür, dass er anscheinend zufällig generiert war. Also finde ich gar nicht so unkacke. Wie gesagt, tatsächlich sind eben diese Kulian, Jules, X-Layer oder so und Widowmaker und Dark Shadow.
Widowmaker!
Und Dark Shadow und weiß ich nicht, Dark oder Dunkelhenker, keine Ahnung, solche Sachen sind immer.
Das ist sehr beliebt.
Aber vielleicht so Teenager-Namen halt.
Vielleicht auch mal was Subversiveres, so irgendwie so Frechdachs 3 oder Gauner. Ja, das sind, Gauner 57.
Ja, das sind dann, ich weiß nicht, das sind dann quasi so junge. Auch so Teenager, die aber schon ein bisschen weiter sind, habe ich so das Gefühl, das so nennen. Die quasi erkannt haben, dass das alles affig ist und sich dann eben Bandit nennen. Oder so. Weiß ich nicht. Oder Dark Bandit.
Ja, aber das ist schon extrem witzig, wie sich da Leute nennen. Oder was da ist auch so ein bisschen so über das Selbstbild aussagt. So,
ja, natürlich. Was ich auch immer nie so wirklich verstanden habe, war Leute, die sich nach Prominenten benennen.
Dieter Bohlen, so ein Shooter, Dieter Bohlen 7.
Dieter Bohlen ist fast schon wieder lustig, aber tatsächlich dann irgendwie halt so Lil Peep oder weiß ich nicht.
Ah ja, okay.
Solche Geschichten, irgendwie Snoop Dogg, Ghostface Killer, keine Ahnung, sowas. Wobei Ghostface Killer ja auch wieder cool ist eigentlich. Weil es aber auch ein cooler Name ist. Ich meine, daher kommt das ja tatsächlich irgendwo. Mhm. Ghostface Killer, was ist denn das für ein Name?
Ist das so ein Nickname von Snoop Dogg oder was?
Nee, Ghostface Killer ist, glaube ich, von Wu-Tang?
Okay.
Wenn ich mich nicht täusche?
Ja.
Oder? Warte mal. Nicht, dass ich hier Scheiße laber. Ghostface Killer ist ein Rapper, ja. Und zwar vom Wu-Tang-Clan, ja. Okay.
Wu-Tang. Ja, meinst du, und der meinst du, hat das begründet, dass das, also, dass sich Leute dann so abgefahrene Namen geben oder was?
Nee, aber tatsächlich so diese. Ja, es wäre schon mal interessant zu wissen, woher das kommt. Aber wie gesagt, so im Battle-Rap und so, da konnte man sich ja immer solche coolen Namen geben, coolere aber, als
deshalb. Ich sag's mal ganz ehrlich, also wenn du, sag ich mal, jetzt eine Gruppe von Kindern hast und du sagst denen, wir machen jetzt eine Stadtrallye oder eine Schnitzeljagd und teilt euch bitte mal zwei Gruppen auf. Das sind zu 99% nennt sich eine Gruppe die Adler und die andere Gruppe nennt sich dann, keine Ahnung.
Ja, weil sie es nicht besser wissen. Weil sie es noch nicht besser wissen.
Ja, aber das überträgt sich ja dann auch so aufs Teenager-Alter. Also ich meine, das ist denn, was ist denn Ghostface Killer? Ist doch, was ist denn das andere, anders als irgendwie so das Äquivalent, das, sag ich mal, das junge Erwachsene-Äquivalent zu die Adler. Das soll halt irgendwie auch so ausdrücken, dass du halt irgendwie so erhaben bist und irgendwie möglichst mächtig und.
Weiß ich nicht, also es gibt ja durchaus ganz smart, also weiß ich nicht, wenn du jetzt zum Beispiel an Eminem denkst, mit Slim Shady oder so.
Ja.
Das ist ein cooler Name eigentlich, Slim Shady.
Ja, okay, aber das ist ja dann ein bisschen durchdachter wahrscheinlich, oder?
Ja, ich weiß es nicht.
Superkiller 99 zu nennen.
Ja, das schon, aber zum Beispiel, niemand nennt sich da ja das Opfer.
Nee, das stimmt.
Also das ist doch irgendwie echt verwunderlich so.
Wobei das irgendwie schon auch ehrlicher wäre dann, wenn man so den einigen eigenen Fähigkeiten entspricht in so einem Spiel.
Opferkind 97 finde ich eigentlich ganz witzig.
Opfer, das war auch so ein Ding, so Anfang der 2000er, dass die Welt unterteilt wurde in Opfer und Nicht-Opfer irgendwie so, wo man denkt, was ist das eigentlich für eine krasse Sicht der Welt irgendwie, dass jemand...
Boah. Da wollte ich auch mit dir drüber reden, also auch diese Hopper- und Mettler-Sache.
Ja.
Dass sich Hopper und Mettler einfach nie gut aufeinander zu sprechen waren. Und bitte, falls das in eurem Ort, wo ihr aufgewachsen seid, auch so war, dann schreibt uns bitte irgendwie oder lasst uns diese Information zukommen, weil ich finde das super spannend. Wusstest du, oder ich hoffe doch, In unserem Ort war ja ein beliebtes Hobby dieser Hopper, Mettler jagen.
Ja, ja. Die sind ja, aber das ist ja gar nicht so lustig, Leute. Weil dabei wurden auch Leute wirklich irgendwie extrem körperlich verletzt und kamen ins Krankenhaus und so. Also es war tatsächlich.
Ja.
Aber sowas gibt es, glaube ich, heute weniger. Also mittlerweile ist da, glaube ich, auch Ruhe eingekehrt, Gott sei Dank. Ja. Aber ja, würde mich auch interessieren. Schreibt uns auf jeden Fall, wenn ihr sowas erlebt habt.
Genau, die guten 2000er, Anfang 2000er, tolle Zeit. Da haben sich auch Leute eben diese coolen Namen gegeben.
Das stimmt. Ich würde sagen, aber dann haben wir das mit dem Fortnite ganz gut beantwortet. Eigentlich wollte ich das jetzt nur ein bisschen schneller machen, aber wir haben jetzt auch gute Vorschläge gemacht, finde ich.
Ja, finde ich auch. Ja.
Und deswegen würde ich jetzt noch schnell hinterher schieben, noch mal eine nächste Frage, und zwar als Tätowierer Fehler machen.
Ui.
Zählt es als Körperverletzung, wenn man beim Tattoo-Stechen einen kleinen Fehler macht? Wie spannend. Soll ich sagen, zum Beispiel einen Strich zu viel oder eine falsche Farbe?
Sehr spannend.
Ich meine, das ist ja nicht so wie beim Friseur, dass man jetzt dann irgendwie so sagen würde, oh sorry, ist jetzt ein kleines bisschen kürzer geworden oder so, sondern das ist ja dann, das ist ja dann permanent quasi. Also dementsprechend kann ich das natürlich verstehen, wenn der Tätowierer Fehler macht, dass man da jetzt nicht so begeistert ist.
Ja, ich schätze mal, dass man davor schon einen Vertrag irgendwie unterschreiben muss, dass man da eben nicht irgendwelche rechtlichen Schritte und sowas im Nachhinein angehen kann, weil das irgendwo auch zum Risiko dazugehört und quasi ja einen guten Tätowierer quasi ausmacht und der sich diesen Ruf erarbeiten muss, möglichst fehlerfrei zu arbeiten. Ja. Es gibt nun mal einfach Berufe, die sind, werden, da ist es in dem Beruf halt nun mal, das gehört dazu, einfach perfekt zu arbeiten. Ja. Das ist nicht in jedem Beruf so. Klar. Aber wenn halt dieser Perfektionismus quasi, weiß ich nicht, nicht immer bei rauskommt, dann.
Aber wenn du zum Beispiel einen Arzt, nehmen wir mal einen Arzt als Beispiel, ja? Genau, der muss ja irgendwann zum ersten Mal, sag ich mal, macht er eine Herztransplantation. Und ich meine, irgendwann ist es ja auch immer das erste Mal für den, dass er das macht. Das ist ja beim Tätowierer auch so. Ein Tätowierer macht ja auch, sticht ja auch irgendwann zum ersten Mal ein Tattoo. Und wie geht er damit um? Weil ich meine, gerade wenn du das erste Mal irgendwas machst, ist natürlich die Fehlerquote extrem viel höher, oder?
Ja, schon, aber das ist ja nicht so, dass du das quasi simulierst und dann irgendwie so, ich schätze mal, so ein Tätowierer wird so anfangen, dass er irgendwie mit so einem, also das gibt's ja manchmal, kenne ich auch noch aus der Schule, dass das Leute gemacht haben, irgendwie mit einem Zirkel und so, Zirkel und dann irgendwie Tinte drauf, keine Ahnung, wie die das gemacht haben und dann irgendwie in die eigene Haut reingestochen und sich so quasi dann selbst tätowiert haben. Das gibt's.
Meinst du, das macht man, weil Ärzte dürfen ja zum Beispiel, die können das ja üben an toten Menschen, an Leichen.
Zum Beispiel.
Da machen die ja ganz viele Operationen. Aber wäre es nicht dann zum Beispiel sinnvoll, dass Tätowierer auch an Leichen üben dürfen?
Dass sie da quasi eine Prüfung ablegen. Ja, ja. Also erstmal ist ja, ich glaube, Tätowierer ist ja ist gar nicht so chillig, weil es ist, glaube ich, kein IHK-Beruf und
nee,
so.
Ist kein geschützter Beruf, ja.
Genau, und deshalb kommen da irgendwie wahnsinnig viele bittere Unannehmlichkeiten, irgendwie versicherungstechnisch und so weiter. Ist das irgendwie wohl alles ziemlich aggro, was alles echt sehr bitter ist, weil ja Tätowierungen immer mehr immer normaler werden heutzutage und da eben, dass die halt da so rechtlich so ziemlich alleine gelassen sind oder werden. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es da eine Tätowierergewerkschaft gibt, die sich da mal zusammentun könnte.
Ja, was klar. Und vor allem das Potenzial, Fehler zu machen, ist ja trotzdem auch groß. Ich meine, das können natürlich kleine Striche sein, die daneben gehen, aber es können ja auch größere Sachen sein. Ich meine, zum Beispiel das Blödeste, was man natürlich vorstellen kann, ist irgendwie bei einem Namen. Und ich meine, ganz im Ernst, es passiert aber einfach schnell, dass mein Name irgendwie falsch ist. Ich meine, zum Beispiel so Namen wie Christian oder so Philipp. Und du weißt ja auch, wie die Leute dann ihre Namen dann irgendwie buchstabieren. Und man sagt dann, die sagen, man benutzt im schlimmsten Fall, benutzen die noch irgendwie so ein, sowas wie so dieses Morse, Fliegeralphabet oder so und ganz schnell am Telefon und sagen dann so, Portugal, Haiti, Insulin, irgendwie so und dann hat man das dann falsch aufgeschrieben und dann ist dann irgendwie halt Philipp dann irgendwie falsch geschrieben auf einmal.
Ja, aber Moment, normalerweise ist es doch so, dass dann sowas, glaube ich, mit Bleistift quasi auf die Haut vorgezeichnet wird und dann wird man gefragt, also bist du damit so zufrieden und dann wird das quasi ja nachgemalt.
Ach so, okay, das wurde natürlich, okay, ich habe es noch nie tätowiert, ich weiß es tatsächlich nicht, aber wenn das so
ich
ist,
schätze,
natürlich praktisch.
Dass das so ist.
Das heißt, es könnte dann auch verhindert werden, dass man aus Versehen statt dem Heath Ledger Joker auf einmal den Suicide Squad Joker tätowiert kriegt.
Ja, also ich glaube schon, dass man da quasi, wie soll ich sagen, glaube ich schon erstmal mit Kugelschreiber so eine grobe Idee drauf zeichnet oder vielleicht auch die komplette detaillierte Idee und das dann quasi nachgezeichnet wird, würde ich sagen. Anders würde ich es, glaube ich, nicht machen lassen. ich würde dem jetzt nicht sagen, hey, mach mal auf meinem Rücken eben den Joker und er macht den Joker, der ihm quasi in den Kopf kommt und das ist dann, weiß ich nicht, der Jack Nicholson Joker oder so. Naja, weiß ich nicht. Wäre ja auch doof. Also,
ja.
Ich weiß es aber nicht. Ich schätze, das ist wahrscheinlich irgendwie vertraglich geregelt. Wahrscheinlich ist es so, beim Betreten eines Tattoo-Studios trittst
gibst du alle Rechte ab.
Gibst du alle Menschenrechte ab, genau. Und das steht dann wahrscheinlich irgendwo im Laden, steht das dann irgendwo in so einer Ecke, worauf er sich dann immer berufen kann. Weiß ich nicht, bei der Schuhablage oder so, ganz klein. In Comic Sans und in Schriftgröße 4, so. Naja, glaube ich, dass das so läuft.
Ja, cool. Also dann wahrscheinlich schon, kann man wahrscheinlich schon rechtlich dagegen was unternehmen, aber man ist, vermutlich haben sich dann Tätowierer schon vorher abgesichert.
Ja, also das würde mich wundern, wenn also das gehört zum Tätowierer-Dasein dazu, dass man sich da irgendwie erkundigt, was man da machen kann, falls man mal einen Fehler macht,
ja,
würde ich sagen. So, ich habe folgende Frage, und zwar, ist es sinnvoll, Serien nach Bewertung zu schauen?
Mache ich zum Beispiel. Also ja. Es gibt Sachen, bei denen ich mir nicht, also es gibt sicher Sachen, bei denen bin ich mir von Anfang an sicher, das will ich sehen. Mhm. Wenn zum Beispiel jemand mitspielt, von dem ich weiß, den finde ich gut, wenn der Trailer mich sofort überzeugt. Oder wenn ich weiß, das hat jemand produziert, von dem ich andere Sachen gut finde. Oder es ist eine Empfehlung von irgendjemandem, von dem ich weiß, ja, das nehmen wir im ähnlichen Geschmack. Das sind so die vier Bedingungen, unter denen würde ich definitiv auch das ohne. Aber ansonsten schaue ich schon. Also ich schaue schon nach Bewertungen, gerade bei Filmen, irgendwie bei IMDb und Rotten Tomatoes rein. Was sagen die so? Mhm. Und ich sag's ganz ehrlich, manchmal schaue ich auch einen Film und schaue danach, wie wurde der so bewertet. Und bin enttäuscht, wenn andere Leute, wenn offensichtlich die Mehrheit der Menschen den deutlich schlechter fand als ich.
Bei welchem Film ging dir das so?
Naja, meistens irgendwie bei so Sachen, wo man, wenn man mal ehrlich ist, eher so bei so Romantic Comedies oder so, wo ich dachte, naja, aber der war doch jetzt nicht schlecht.
Wollten wir nicht bald mal so ein Ding-Special machen?
Das Coming-of-Age-Special.
Da kommt, glaube ich, bald eine neue Netflix-Coming-of-Age-Serie, wenn ich mich nicht täusche.
Es gibt ja jetzt schon wieder einige irgendwie. Gibt's diese eine Serie jetzt mit dem Mädchen aus, mit der Schauspielerin aus Es.
Mhm.
Da fällt mir jetzt gerade nicht der Name ein, irgendwie fucking irgendwas.
Ja. Don't fuck with me oder so?
Nein, I'm not okay with this oder so.
Ah ja, ja, genau, ja.
Ah ja. Und kommt da noch was raus, weiß ich nicht.
Ich hatte gedacht, dass da eigentlich so eine, dass da 2020 eine neue Serie rauskommt, aber ich täusche mich anscheinend. Nee, ich täusche mich nicht, ich find's nur nicht. Scusi. Ja, ist jetzt auch langweilig. Aber ich mach das natürlich auch so. Ich habe eigentlich erstmal komplett die IMDb-Seite runtergeguckt und dementsprechend mit Sopranos quasi angefangen und dann quasi die beste Serie ever irgendwie am Anfang geschaut und dann kam halt auch nichts Besseres mehr. Auch wenn The Wire irgendwie, glaube ich, immer noch ein bisschen besser dasteht und mittlerweile ist eben auch Breaking Bad dazugekommen, aber für mich ist das halt immer noch Sopranos. Da gibt es jetzt übrigens auch einen Podcast, einen Rewatch-Podcast von den Sopranos.
Ach, wirklich?
Ja.
Stimmt, hatte ich auch schon gehört. Ja, ja. Das hast du mir, glaube ich, neulich mal erzählt, aber ich glaube nicht im Podcast.
Ja, von Scrubs gibt es ja auch einen ganz tollen. Den macht JD und Turk.
Aber gibst du da auch eine Empfehlung?
Also für den Scrubs Rewatch-Podcast gibt es eine uneingeschränkte Empfehlung von mir.
Das okay. Ist
ganz, ganz toll. Ganz toll, macht viel Spaß zu hören und die zwei sind wirklich angenehm. Der andere, der Sopranos Rewatch-Podcast, da habe ich reingehört, da ist die Aufnahmequalität leider unter aller Sau. Das ist ganz schlecht gemacht. Wird aber auch von Darstellern gemacht. Einmal von Chris Moltisanti und von Bobby irgendwie.
Mhm.
Ich weiß jetzt leider nicht die echten Namen der Leute. Aber die kennt man meistens leider eh nicht. Und die haben auch relativ wenig gemacht. Lustigerweise hat der Darsteller von Chris Moltisanti eben hat mit Zach Braff eine Serie über das Podcast-Business gemacht.
Okay, jetzt wird es ein bisschen verwirrend.
Ja. Und jetzt haben lustigerweise beide eben einen Rewatch-Podcast ihrer erfolgreichen Serie gemacht. Also finde ich, ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Sagen wir es mal so.
Nee, die wahrscheinlich
Serie,
nicht.
Serie, ich habe aber auch nichts mehr von der gehört, außer Staffel 1. Naja.
Okay. Hat sich jetzt auch nur so mittelinteressant. Also das Podcast-Business als Serie interessiert mich jetzt erstmal nicht so wahnsinnig, muss ich ehrlich sagen. Nee.
Es geht, Zach Braff, JD, war quasi ein Vater von 3 Kindern, glaube ich, und der gibt seinen Job auf und gründet eben ein Start-up-Unternehmen mit Fokus auf Podcast produzieren und so. Und
die Handlung hätte ich dir tatsächlich jetzt voraussagen können, ohne dass du es mir jetzt schilderst, tatsächlich.
Ja. Ich hab mir ein paar Folgen angeschaut, hat mich leider nicht so gecatcht und ich glaube auch.
Aber warum macht man das, dass man sich das anschaut, also diese Bewertungen anschaut? Weil letzten Endes geht es ja darum, man will quasi nicht seine Zeit verschwenden, man will nicht Zeit investieren in irgendwas, gerade eine Serie, wo man ja vielleicht auch erstmal 3 Folgen braucht, um herauszufinden, ist das wirklich gut? Ja. Weil viele gute Serien, Mad Men zum Beispiel, braucht man ein bisschen, um da reinzufinden, also meine ich, und bis das sich wirklich mal so alles entfaltet, um was es da geht. Mhm. Und jetzt ist es schon so, klar will man nicht seine Zeit, man will, es ist ja ein bisschen so Sozialstress, also Freizeitstress quasi, dass man sich das so alles einteilt, dass das richtig gut ist, dass man da alles Mögliche schauen kann. Und ja, deswegen will man natürlich das so einschätzen. Aber die Frage ist ja die, ist es denn wirklich so, dass nur weil quasi die Mehrzahl der Leute, die da aktiv sind, weil es deren Geschmack trifft, ist es dann automatisch so, dass es den eigenen Geschmack trifft? Hattest du schon mal, oder anders gefragt, hattest du schon mal die Erfahrung gemacht, dass irgendwas sehr, sehr, sehr gut bewertet war, wo du es einfach nicht nachvollziehen konntest, dass
Ja, also Friends zum Beispiel gibt mir gar nichts, aber das ist wahrscheinlich auch dann so eine Zeitgeistgeschichte, keine Ahnung. Breaking Bad war am Anfang auch so und bin ich auch immer noch der Meinung, dass es nicht so gut ist, wie es dasteht. Das kommt schon hin und wieder vor und vor allem ist es ja auch spannend, oftmals hat man ja komplett zum Beispiel eine Anti-Meinung. Also oftmals, wenn was, das ist ja wirklich auch sehr spannend, finde ich. Manchmal will man ja auch Sachen einfach bewusst scheiße finden, weil eben so viele Leute sagen, das sei gut.
Ja.
Irgendwie. Ist auch ganz spannend. Aber komischerweise eben habe ich mittlerweile das gar nicht mehr so krass.
Aber es ist ja eher bei sowas wie zum Beispiel.
Das habe ich krasser als eben das, wenn ich sehe, okay, das ist gut bewertet, deshalb will ich es auch sehen. Ich habe eher, das ist gut bewertet, deshalb will ich es nicht sehen. So. Es wird mir zu sehr gehypt und so.
Es sind gerade so Phänomene, die ziehen sich eher, sage ich mal, so durch so Kreise von so Studienräten. Aber wenn die abholen, wenn diese Zielgruppe erreicht wird, das ist dann so mittendrin im Bürgertum, das strahlt dann nach oben und nach unten quasi. Und das ist dann so ein Gesamtbundesphänomen manchmal auch so. Beispiel, Ziemlich beste Freunde. Das war ein Film, den habe ich mir original halt 2 Jahre nicht angeschaut, weil dieser Hype darum einfach viel, oder Harpe Kerkelings, ich bin mal kurz weg. Das sind so Sachen, das ist halt völlig geisteskrank, wie erfolgreich die sind. Und das findet wirklich original jeder gut. Das findet halt irgendwie jeder gut, vermutlich, weil es in gewisser Weise auch gut gemacht ist. Aber das löst bei mir zumindest tatsächlich auch so eine Verweigerungshaltung aus, von wegen, das will ich nicht. Und was ganz interessant ist, bei Leuten, die so ein bisschen älter sind als wir, also jetzt vielleicht so Mitte 30, vielleicht so, sogar schon Ende 30, war das, glaube ich, extrem so mit Harry Potter. Ja, ich glaube, dass die waren schon definitiv in einem Alter, dass man zu cool ist, sich damit zu beschäftigen. Und deswegen, obwohl man da eigentlich noch nicht so alt ist, da keinen Zugang hatte, aber auch noch nicht alt genug war, dass man Kinder hatte, die das gut finden. Und man dementsprechend,
das ist wirklich richtig bitter, stimmt. Stimmt. Ja. Da hast du vollkommen recht. Ich frage mich, ob das so ein bisschen was damit zu tun hat, quasi wie man selber glaubt, dass man Ahnung hat von der Sache jetzt. Also, weil zum Beispiel, wenn mir jetzt Bücher empfohlen werden, da kenne ich mich beim besten Willen nicht so gut aus. Und da habe ich schon immer noch, ist eigentlich ganz spannend, weil das ist so quasi vergleichbar mit Filmen. Am Anfang bei Filmen schaut man eben diese IMDb-Liste runter und dann irgendwann hat man da, weiß ich nicht, ein Drittel oder so oder ein Fünftel gesehen und sagt, okay, jetzt habe ich relativ guten Plan, was gute Filme sind. Bei Büchern ist es so, da fehlen mir wahrscheinlich, da habe ich nicht mal ein Hundertstel wahrscheinlich gelesen von denen, die quasi auf so einer imaginären IMDb-Liste wären. Und dementsprechend bin ich da, was das angeht, noch sehr leicht beeinflussbar, wenn es um alte Bücher geht. wenn mir einer sagt, okay, lies mal Siddhartha oder so, sage ich, ja, okay, stimmt, muss ich jetzt eigentlich wirklich mal machen. Wenn mir jetzt aber einer sagt, hier, lies mal das neue Buch von Marc-Uwe Kling, Quality Land.
Das ist auch ein gutes Beispiel. Das finde ich, Quality Land oder so, ist fast so gut, ist fast so ein bisschen ziemlich beste Freunde oder so.
Weiß ich nicht. Aber da bin ich dann irgendwie kritisch, obwohl ich keine Ahnung von Büchern habe. Aber irgendwie frage ich mich, ist das wirklich so gut oder verschwende ich da nicht meine Zeit und sollte eigentlich erstmal die Klassiker lesen, bevor ich das dann lese?
Ja.
Und sind die Klassiker nicht eigentlich besser als das? Weil das, weiß ich nicht. Also irgendwie hat das in meinem Kopf nicht so den hohen Stellenwert, einfach weil es neuer ist.
Ich finde es echt interessant, beim Lesen ist es ja schon, weil du investierst natürlich gern, auch wenn du auch mehr gerne liest. Bei mir zum Beispiel, ich tue mir so viel schwerer damit, wirklich mich für ein Buch zu committen, weil ich mir immer denke, das ist halt so viel zeitintensiver, als eine Serie zu schauen, ja, vermutlich das nicht, aber als einen Film zu schauen oder so, oder als jetzt zwei Folgen von einer Serie zu schauen, weil du bist ja dann schon erstmal, also gerade bei so langen Büchern, also übrigens auch der Trick bei Klassikern, man muss erstmal möglichst viele von den dünnen Klassikern lesen. Dann hat man schon viele gelesen, ohne dass man jetzt gleich sich an Thomas Mann ranwagen muss.
Ja, das stimmt. Das stimmt, aber das finde ich irgendwie ganz spannend, dass irgendwie die guten Sachen, die alt sind, haben bei mir einen höheren Stellenwert als die guten Sachen, die eventuell guten Sachen, die neu sind. Das ist ganz komisch. Da schreckt mich das dann meistens ab, der Hype darum. Bei alten Sachen sage ich.
Und bei Filmen ist es ein bisschen umgekehrt, gell? Bei Filmen?
Nee, nicht unbedingt. Also auch neue Sachen, weiß ich nicht, die gehypt werden. Was ist denn da so ein Ding? Shape of Water oder so?
Ja,
habe ich
oder,
nicht so den Drang.
Ja, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Ja, sowas habe ich jetzt nicht so den extremen Drang zu schauen, wie irgendwie nochmal einen Film, weiß ich nicht, einen älteren Film, eventuell Klassiker oder so.
Okay. Wobei, komisch. Da muss man ja auch unterscheiden zwischen also meinst du jetzt 80er Jahre älter? Weil das entspricht Klassiker. Ja noch eher unseren Sehgewöhnlichkeiten.
Ein Film, den man als Klassiker bezeichnen könnte.
Okay.
Ja, ob der jetzt aus den 90ern ist und irgendwie der Fight Club,
ja,
auch wieder so ein Ding, ist auch, war mal, weiß ich nicht, ist auch spannend irgendwie. Aber auf jeden Fall finde ich schon sinnvoll, nach den Bewertungen zu gehen auch irgendwo, weil man da so einen relativ guten Zwischenschnitt an Meinungen, glaube ich, bekommt und auch erstmal tatsächlich auch qualitativ sehr gute Serien zu sehen bekommt oder Filme eben. Und nach einer Weile kann man dann aber auch, glaube ich, sich auch ein Urteil erlauben und sagen, nee, das finde ich zum Beispiel besser oder schlechter, als wie es jetzt da gerankt ist oder so. Also das ist bei mir so ein paar Serien, glaube ich, also ich glaube Narcos Mexiko zum Beispiel ist auf Platz 50, 60, 70, 80 oder so auf IMDb, würde ich eigentlich sagen, kann ruhig ein bisschen höher, weil so scheiße ist es nicht. Also ich finde es zum Beispiel immer noch sehr sehenswert. Oder auch
aber wenn man überlegt, bei den 100 besten Serien, dann finde ich, ist so scheiße, ist es nicht kein Argument, doch eine Serie höher zu platzieren als so Rang wie 60 oder so. Weil mittlerweile gibt es auch so viel.
Warte mal, IMDb Top-Serien. Wenn ich dann zum Beispiel schaue, was da halt sonst noch drin ist, dann weiß ich nicht, ob das da, zum Beispiel Sherlock. Warum ist Sherlock auf Platz 17? Sherlock ist okay, aber ist jetzt, ist das Platz 17?
Naja, es ist, also sag ich mal, in der Art, wie es gemacht wurde, war das schon sehr neu. Also es hat, finde ich, schon eine gewisse, also gerade so die ersten Staffeln haben da schon verdient, dass das zumindest hoch steht, ja.
Okay, Narcos Mexiko ist noch nicht mal in der Top 250 drin anscheinend. Das ist ja, also das finde ich zum Beispiel, also wenn, dass das so ist, finde ich dann zum Beispiel, da wage ich mir das Urteil und sage, dass das Bullshit ist, dass Sherlock so weit oben ist und Narcos eben nicht. Narcos Mexiko.
Narcos, also ich weiß nicht, was du mit Narcos Mexiko jetzt auf einmal hast, aber okay.
Ja, es wird ja unterschieden in Narcos, die ersten drei Staffeln, und das, was danach kam, ist dann Narcos Mexiko.
Ich schau mal kurz, weil es mich jetzt interessiert, weil du gesagt hast, ob es sowas gibt für Bücher wie IMDb. So eine Liste. Weil es gibt ja immer diese Bestsellerlisten.
Das
finde ich
auch.
Ja total das Unsinn, weil das erstens mal bezieht sich das ja auch auf den Zeitraum und außerdem Außerdem ist es ja, interessiert mich ja nicht, wie, was sich am besten verkauft hat, sondern mich interessiert wirklich, was ein Experten oder, sag ich mal, Leute, die sich wirklich damit beschäftigen, am besten bewertet haben.
Es gibt, doch, das gibt's schon auch. Warte mal. Also,
Bücher
hab ich mal zumindest gesehen. Genau, es gibt die von der New York Times, so eine Books-Bestenliste. Die ist dann halt natürlich auch sehr auf so Englisch, da ist relativ wenig, glaube ich, so deutsche Literatur dabei. Hm. Also vergleichsweise weiß ich nicht, ob das jetzt okay ist. Zum Beispiel ist The Great Gatsby auf Platz 2 oder eben 1984 auf Platz 13.
Ja.
Und generell eben relativ.
Da sind wahrscheinlich aber halt zum Beispiel wenig Deutsches da logischerweise
dabei. Ja, es ist sehr wenig Deutsches dabei. Und ich weiß, ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, aber der Fokus ist halt ganz klar auf anglizistischer?
Ja.
Anglistischer,
glaube ich.
Anglistisch, genau, anglistisch zentriert, genau.
Was hältst du denn davon, dass wir das als Frage für unsere Rubrik mal mit reinnehmen?
Was denn?
Naja, mich würde interessieren, wie das, die gute Frage, Community, so was sind die 10 besten Bücher, die man gelesen haben muss oder so?
Oh, spannend. Ja, finde ich gut.
Oder 20 meinetwegen auch.
Sollen wir das fragen?
Ja, ob wir das fragen, ja.
Okay, in unserer Rubrik. Sorry, dumme Frage, aber. Genau. Sorry,
jetzt müsste gerade das Intro gelaufen sein.
Okay, du baust den Druck auf, dass ich den noch einbaue, ich merke schon. Da hatten wir auch letzte Woche eine Frage gestellt, und zwar haben wir einen guten Konter auf deine Muttersprüche gesucht.
Ja.
Und zwar war der Anlass, dass ich im Internet auf Twitter eine Diskussion von Culture Candela und ganz vielen anderen Nutzern beobachtet habe und Culture Candela im Endeffekt immer nur mit deine Mutter drauf geantwortet hat. Und jetzt ist meine Frage, ob es darauf überhaupt einen angemessenen guten Konter gibt, der ähnlich flapsig ist, weil im Endeffekt ist deine Mutter ja ein auf das man eigentlich nichts anderes sagen kann, da sich der Gegenüber ja schon selbst aus der Diskussion disqualifiziert hat. Dementsprechend uncool ist es aber auch dann zu sagen, ja, wenn du so wenn du so kommst, dann
müssen wir
auch
nicht weiterreden. Ja, da kann man nur verlieren.
Das ist auch irgendwie bescheuert. Meine Reaktion wäre auch, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach in obszöne Beleidigungen zu verfallen, weil die Grenze anscheinend jetzt eh offen ist.
Ja.
Also jetzt mit diesem Deine-Mutter-Spruch wurde diese Grenze zum Kindischen jetzt eh überschritten und dann können wir jetzt auch uns richtig beleidigen. Habe ich jetzt einfach mal da reingeschrieben. So. So, und dann wurden jetzt doch tatsächlich ein paar Antworten geschrieben. Und zum Beispiel, ich kenne meine Mutter besser als du. Finde ich, ist ein ziemlich lamer.
Finde ich jetzt auch erstmal nicht also so stark.
Ist jetzt
auch so ein bisschen wie so, besser. Nein, das würde sie nie tun.
Ja, also. finde ich relativ schwachsinnig. So, deine Mutter, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das sagst du, weil sie nicht auf Arschlöcher, Dummköpfe und so weiter steht.
Okay.
Besser aber solche Typen ignorieren und aus dem Weg gehen, die belasten nur. Ja, stimmt schon. Die einzig angemessene Reaktion ist ignorieren. Nein, stimmt nicht. Bin ich mir sicher, dass es das nicht ist. Okay, dann ist ein YouTube-Video gepostet. Mal schauen.
Nicht auf irgendwelche Links.
Oh Gott, Hilfe. Ja, nein. Okay, nächste Antwort. Klingt etwas komisch, allerdings kann man darauf erstmal wenig sagen. Und dann lass meine Mutter aus dem Keller, dann lasse ich deine aus dem. Lass meine Mutter aus dem Spiel, dann lasse ich deine aus dem Keller. Finde ich okay. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist doch so ein Uraltspruch.
Ja, den habe ich auch vergessen, aber das ist tatsächlich so ein Ding. Der ist auf dem Niveau, ist der okay und übertrumpft nochmal den Deine-Mutter-Spruch, ohne dabei quasi das Niveau zu verlassen. Also quasi es noch zu unterbieten oder eben sich drüber zu stellen, finde ich. Der ist ausgelutscht, der Spruch, ich hatte ihn aber vergessen. Ich finde ihn okay. Ich finde ihn auch hilfreich. Danke.
Also das würde ich wirklich mal erleben, dass du das jetzt zu irgendjemandem konterst. Also das, ich weiß nicht, ob wir noch
klingt
in diesem Podcast mal in die Situation geraten, dass wir uns sowas mal um die Ohren hauen, aber ja.
Ja gut, aber zum Beispiel, lass meine Mutter aus dem Spiel, dann lass ich deine aus dem Keller. Was sagst du darauf?
Dann würde ich schulterzuckend rückwärts laufen. aus der Tür raus.
Genau. Ad hominem.
Nichts
hominem. Ist übrigens die nächste Antwort. Ad hominem. Und die Diskussion verlassen. Obszöne Beleidigungen fallen dir bestimmt selbst ein.
Ja, Argumentum ad hominem, sagt man ja, ist ja so eine Argumentationsstrategie, bei der man quasi nicht mehr über Sachthemen spricht, sondern dann den Redner angreift. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie diskutiert, zum Beispiel mit Donald Trump, über ob es sinnvoll ist, sich gegen Corona Desinfektionsmittel zu injizieren oder nicht, ja, dann könnte man zum Beispiel sagen, um Donald Trump zu diskreditieren, könnte man einfach sagen, ja, das ist doch ein verwirrter, kokainabhängiger Mann. Das hat jetzt erstmal nichts mit dem Argument zu tun,
ja,
aber es geht darum, quasi den Gegner unglaubwürdig zu machen.
Okay. Verstehe. Also dann doch im Falle jetzt von Culture Candela sagen, ihr seid ja kokainabhängige Mitte 40er, die sich im Internet...
Ja, eigentlich ist das gar nicht so blöd. Eigentlich ist das vielleicht wirklich die ja, es ist wahrscheinlich, ja. Erstens mal ist es wahrscheinlich so. Und zweitens, ja, vielleicht tatsächlich einfach was anderes suchen, was man sich vielleicht auch was nehmen, was man sich vorstellen könnte, was wahr ist. Weil das ist ja auch so ein bisschen das Ding. Zum Beispiel, wenn einer sagt, ja, ich bin dafür, die Steuern zu senken, ein Politiker. Und man würde jetzt sagen, das ist doch ein dicker Mann, der die Kontrolle über sein Leben verloren hat. Dann ist das wahr, ja, vielleicht, weil der ist wirklich dick. Aber es hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Also vielleicht müsste man so darauf reagieren.
Ja, okay. Und wenn ich dir dann aber sage, ja, deine Mutter ist dick, was sagst du dann?
Ja, vielleicht muss man es, ja, dann hey, ja, wieso soll ich diese Konversation jetzt alleine zu Ende führen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn mehr. Wieso soll ich denn darauf jetzt noch was antworten? Dann sage ich dazu darauf auch wieder nichts mehr.
Also, ja, okay, aber dann hast du ja nicht gekontert.
Nee. Achso, nee. Ich würde dann natürlich, also, wenn du jetzt was, angenommen, du sagst deine Mutterspruch, ja, dann müsste ich was Fieses sagen über dich, was wahr ist, aber damit überhaupt nichts zu tun hat.
Okay, ja. Okay. Und dann sage ich halt einfach, deine Mutter und das, was du Fieses gesagt hast.
Ach so, okay, du meinst, man kommt da nicht mehr raus, oder was?
Nee, dann kommst du nicht mehr raus. Hingegen, wenn ich sage, lass meine Mutter aus dem Spiel, dann lass ich deine aus dem Keller.
Dann sage ich, deine Mutter aus dem Keller. Dann sage ich, deine Mutter aus dem Keller.
Ja, gut. Dann sage ich halt wieder, lass meine Mutter aus dem Spiel, dann lass ich deine aus dem Keller.
Ja. Dann sage ich, dann lass ich deine Mutter aus dem Keller.
Ja, das ist halt eine Pattsituation. Verstehst du? Das ist eine Pattsituation dann.
Das ist völlig wild.
Wobei ich stehe eigentlich immer noch hinter meiner Lösung, weil durch diesen Deine-Mutter-Spruch quasi diese Grenze der Diskussion, der zivilisierten Diskussion überschritten wurde, sind obszöne Beleidigungen, die wirklich persönlich und widerwärtig werden, auch ein Mittel, um dagegen vorzugehen, gegen diesen Deine-Mutter-Spruch. Das finde ich.
Haben wir noch eine Frage, die wir stellen wollen? Achso, ja doch, wir wollten die Leute fragen nach ihren Top 10 oder Top 15, Top 20 Büchern. Finde ich gut. Ja,
finde ich auch gut. Cool.
Cool, dann, alles klar. Dann hat uns sehr gefreut. Sprechen wir uns nächste Woche. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Auf Wiederhören. Tschüss. Bis dann. Ciao.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.